Es ist schön, wenn wir hier zusammen sind und beten und danken können und einfach uns an den Herrn wenden können. Und Gott hat uns sein Wort auch gegeben, weil er auch uns etwas mitteilen möchte. Und er möchte nicht einfach nur sich darstellen, sondern er will uns auch Anleitung für unser Leben geben. Was hat der Gottesdienst mit deinem Leben zu tun? Vielleicht klingt es am Sonntag alles so gut. Was gesagt, was gesungen wird, was gelesen wird. Aber zu Hause? Gott hat uns sein Wort nicht gegeben, um der Realität zu entfliehen, sondern um mit der Realität anders umgehen zu können. Und dafür muss ich Gott reden lassen. Und sein Wort nicht einfach nur als Legende aus irgendwelchen alten Zeiten abtun, sondern einfach ihn reden lassen zu mir und zu meinem Herzen. Und das wollen wir tun. Nun, häufig wird behauptet, dass gerade Frauen in der Bibel so ein bisschen abgetan werden, gering geachtet werden. Wir wollen heute zum Muttertag ein Gegenbeispiel anschauen. Zwar nicht das von einer Mutter, weil es ist für mich immer so eine schwierige Herausforderung, wenn ich zu viel direkt an die Mütter sage, dann sagen sie, ja, jetzt gibst du uns einfach noch mehr zu tun. Wenn wir es andersherum machen und es einfach loben, dann zu sagen, ja, was ist aber mit denen, die nicht in dieser Situation sind? Und von daher wollen wir heute eine Geschäftsfrau betrachten, die Gott für die Verbreitung des Evangeliums gebraucht hat. Erste Person auf dem europäischen Kontinent, die zum christlichen Glauben kommt, und es ist Lydia, und wir lesen davon in Apostelgeschichte 16. Es ist nur ein kurzer Abschnitt, sie wird überhaupt nur zweimal erwähnt, einmal in diesen Versen und dann nachher nochmal am Ende des Kapitels. Wir lesen einmal Apostelgeschichte 16, die Verse 13 bis 15. Und am Tag des Sabbats gingen wir, das ist Paulus und seine Begleiter, hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau namens Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt ein in mein Haus und bleibt. Und sie nötigte uns. Was können wir von ihr in diesem kurzen Bericht lernen, von einem Glauben, der umgesetzt wird? Und das nicht nur, was hat bei ihr stattgefunden, sondern was ist in dieser Geschichte, die Gott hat aufschreiben lassen, zu sagen, das kann ich übertragen, davon kann ich lernen, davon kann ich profitieren und das kann mich formen. Zuerst schaffe Gelegenheiten, von Gott zu hören. Muss ich euch vielleicht nicht sagen, weil ihr seid heute Morgen hier und du hast die Gelegenheit wahrgenommen, hinzukommen, wo wir Gottes Wort hören können. Aber auch bei Lydia war das der Fall und sie hat sich regelmäßig dorthin begeben, wo sie Gottes Wort hören kann. Nun, es steht hier, sie kam aus Thyatira und ich glaube, die meisten von uns kennen das nicht unbedingt. So von daher, Thyatira ist hier unten in der heutigen Türkei und Philippi ist da oben. Da ist sie hingezogen und das ist, was wir von ihr wissen. Wann und wie sie dorthin gekommen ist, wird nicht gesagt. Aber wir wissen, dass Thyatira ist bekannt dafür in der damaligen Zeit, dass eben dieser Handel mit Stoffen und mit Färbstoffen, dass das, dafür war die Stadt bekannt, das war ihr Geschäft. Und dann haben sie vermutlich so als Handelspartnerin nach Philippi geschickt. Wir wissen auch nicht, ob sie verheiratet war, ob sie Kinder hatte, was ihre Umstände war. Aber wir wissen, dass sie nichts vom Gottesdienst abhalten konnte. Trotz all ihrer Verantwortung, die sie hatte, mit ihrem Handel und dass nicht unbedingt der Tag frei war, weil Philippi war eine römische Kolonie. Das heißt, es war gar nicht so sehr eine jüdisch geprägte Stadt. Wir denken häufig, naja, am Sabbat, ja klar, da haben die Juden frei, dann können sie sich zum Gottesdienst treffen. Aber das war eine Stadt, es waren nicht genug Juden dort, dass sie überhaupt eine Synagoge hatten. Wir kommen gleich dazu. So von daher, das war eine griechisch geprägte Stadt, das war vermutlich nicht frei. Aber ihr war es wichtig zu sagen, egal was drumherum passiert, und auch wenn es dort keine Synagoge gab, ich muss an einen Ort, wo ich mit dem Herrn reden kann. Und sie trafen sich an einem Fluss, das ist vermutlich dieser, der lag ungefähr 2 Kilometer außerhalb der damaligen Stadtgrenze. Ja, also sie sind rausgegangen, haben gesagt, wir brauchen einen Ort, wir haben keinen innerhalb der Stadt und wir gehen dorthin, um dort zu beten. Also weder ihre Arbeit noch ihre Umstände haben sie davon abgehalten, sich regelmäßig zum Gebet zu treffen. Darf ich mal fragen, wie wichtig ist es uns, dass wir sagen, ich lasse mich davon nicht abhalten. Weder vom Sonnenschein, noch von einem langen Weg, noch von dem Geschäft, noch von anderen Sachen zu sagen, ich brauche diese Zeit mit Gott, ich will von ihm hören. Und ich verstehe, es geht nicht jedes Mal und wir haben auch andere Aufgaben und Verantwortung, aber haben wir dieses Verlangen zu sagen, Gott, ich muss von dir hören und ich brauche auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Natürlich kann Gott jederzeit und an jedem Ort zu uns reden. Aber in der Regel redet Gott durch sein Wort an dem Ort, wo dieses Wort verkündigt wird. Und so machte sie sich aus. Nun, wir wissen wieder nicht, wie sie zuerst von Gott gehört hat. Wir wissen, sie wird hier als gottesfürchtig bezeichnet, als eine gottesfürchtige Frau, was normalerweise gebraucht wurde für Nicht-Juden, die aber an den Gott, wie er im Alten Testament offenbart war, geglaubt haben. Also vermutlich war sie eine solche Frau und kannte daher rein das Alte Testament. Und sie traf sich mit anderen Frauen, um das zu befolgen, was sie wusste. Sie sagte, okay, ich weiß, es gibt Gott und es ist der eine lebendige Gott und er möchte, dass wir den Sabbat halten, zur damaligen Zeit, und er möchte, dass wir zu ihm beten. Und dass wir von seinem Wort hören. Und so treffe ich mich mit anderen, um genau dieses zu praktizieren. Und ich bin überzeugt, dass wer den Herrn wirklich sucht, der Herr wird sich von ihm finden lassen. So ist auch die Verheißung in Jeremia 29, in Versen 11 bis 13. Da schreibt der Herr, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bist du überzeugt davon? Sind wir überzeugt zu sagen, wenn wir nach dem Herrn suchen, er wird sich finden lassen und dass seine Gedanken wirklich zum Frieden sind und nicht zum Unheil. Dass er das Beste für uns möchte und dass wenn ich seine Wege befolge, wenn ich das umsetze, was er sagt, dass es ja zu seiner Ehre ist, aber auch zu unserem Besten. Lydia war davon überzeugt und sie nahm sich Zeit dafür, zu sagen, ich will dorthin kommen. Und wenn wir in dieser Geschichte ein klein wenig zurückgehen, dann lesen wir davon, wie Paulus dann auch nach Philippi gekommen ist. Und er hatte schon nach einer Weile lang danach gesucht zu sagen, Herr, wo möchtest du mich haben? Ich weiß, du hast mich berufen. Ich weiß, du möchtest, dass ich dein Wort weitergebe. Aber wo? Und so lesen wir in Apostelgeschichte 16, wenn wir ein paar Verse zurückgehen, da lesen wir immer wieder, wie er verhindert wurde, in Asien, nach Mysien, nach Bithynien zu reisen. Und er kam nach Troas, das Ende Vers 8, und in Vers 9 heißt es dann, und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und so fuhren sie von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien, eine Kolonie. Und in der Stadt verweilten wir einige Tage. Sie waren unterwegs gewesen und sie waren dann in Troas, genau dort, und hatten dort diese Erscheinung von einem mazedonischen Mann. Und der ruft sie und sagt: Ihr sollt nach Mazedonien kommen. Also das ist nicht das heutige Land Mazedonien, sondern das ist Nordgriechenland, diese Region. Und sie kamen dann über diese Inseln hier nach Neapolis. Das war quasi der Hafen von Philippi. Und dann sind sie weitergegangen in die nächstgrößere Stadt, nämlich Philippi, und sind dort reingekommen mit dem Wissen, Gott hat uns hierher gerufen. Und wir wissen, Gott hat dort jemanden, der soll diese Botschaft hören. Und dann kommen sie hin und waren es gewohnt, in die Synagoge zu gehen. Und sie suchen die Stadt ab und finden keine. Was ist hier los? Gott, du hast uns doch hierher gerufen, aber wo ist dieser mazedonische Mann? Dann sagen sie, naja, wenn es das nicht gibt, dann gibt es bestimmt einen Ort des Gebetes, und suchen den auf und kommen hin und sagen: Wo ist der mazedonische Mann? Wir sehen keinen. Aber sie haben weiter die Gelegenheit genutzt, zu sagen: Okay, Gott, vielleicht verstehe ich nicht alles, aber ich weiß, was du von mir möchtest. Und wir werden das, was du uns gezeigt hast, das werden wir weitergeben. Und sie redeten das Wort zu den Frauen, die dort versammelt waren. Ja? Sie haben sich davon nicht abhalten lassen, zu sagen: Hey, das ist aber nicht genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da ist keine Synagoge. Und dieser mazedonische Mann, den sehen wir auch nicht. Aber wir tun das, wozu Gott uns gesandt hat. Und wir vertrauen ihm für das Ergebnis. Und so gingen sie hin und redeten zu den Frauen das Wort, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hatte. Schaffe Gelegenheiten, von Gott zu hören. Und dann, wenn du diese Gelegenheit hast, dann zweitens, lass dich von Gott ansprechen. Das war jetzt Lydia. Da heißt es in Vers 14 über sie, dass sie eben aus der Stadt Thyatira war, die Gott anbetete. Sie hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Sie hörte aufmerksam zu und Gott gebrauchte das, um an ihrem Herzen zu wirken. Sie hörte sich nicht einfach nur einen Bericht an, sondern sie achtete auf die Botschaft, sie achtete auf den Inhalt. Der Ausdruck wird auch in 2. Petrus 1 gebraucht. Dort heißt es: Und wir besitzen das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das ist wie sie. Sie hat darauf geachtet. Sie sagte: Ich will dieses hören. Ich will verstehen. Ich will es annehmen. Was hat Gott mir zu sagen? Und das ist häufig der entscheidende Unterschied zwischen einem, der da sitzt und unverändert ist, und einem, der da sitzt und wo Gott im Herzen wirkt. Lass ich das, was ich höre, wirklich mich ansprechen? Lass ich Gott wirken? Oder sage ich nur: Ja, Sonntagmorgen, die Leute erwarten alle, dass ich in den Gottesdienst gehe, also gehe ich hin, setze mich hin, habe meine Pflicht getan. Lydia saß nicht einfach nur da und hat ihre Pflicht getan, sondern sie sagte: Ich brauche dieses Wort, ich will angesprochen werden durch das, was Gott mir zu sagen hat. Ich achte darauf, weil Gottes Wort die Kraft hat, Leben zu verändern. Und genau das geschah bei ihr. Und wir wissen nicht genau, es wird nicht gesagt, was sie jetzt gesagt haben. Es sagt, sie achteten auf das Wort, was Paulus zu ihnen redete. Nun, ich tippe mal, dass es sehr ähnlich ist zu dem, was er in der nächsten Stadt gesagt hat. Und da wird es gesagt, wenn du ein Kapitel weitergehst in Apostelgeschichte 17, dann lesen wir in den Versen 2 und 3, da ist er in die nächste Stadt nach Thessalonich gegangen. Und da heißt es, Apostelgeschichte 17, Vers 2, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Was seine Gewohnheit war, und daher gehe ich davon aus, dass er das auch hier in Philippi gemacht hatte, dass er die Schrift genommen hat, das Alte Testament, und ihn aus den Schriften verkündigt hat, zu sagen, schaut her, dieses ist von Anfang an Gottes Plan. Und dieser Christus, der musste kommen und er musste sein Leben für uns geben. Und er ist von den Toten auferstanden, damit wer an ihn glaubt, unabhängig von deiner Herkunft, unabhängig von deinem Vorwissen, unabhängig von deinem bisherigen Lebensstil, dass wer an ihn glaubt, Gott ihm ewiges Leben schenkt. Und sie hörte diese Botschaft und Gott wirkte in ihrem Herzen. Und dass wir dieses wirklich verstehen, die christliche Botschaft ist nicht primär ein moralischer Maßstab, sondern die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Ich denke, den meisten von uns hier ist das vertraut und klar. Aber uns sollte auch klar sein, dass die meisten anderen das nicht verstehen. Wenn wir mit Nachbarn reden, wenn wir mit Arbeitskollegen reden, die meisten denken, die christliche Botschaft ist, hier sind Sachen, die sollst du nicht tun. Da sind 10 Gebote, da sind lauter Regeln. Und Gott sagt, du sollst dies nicht, du sollst das nicht. Und verstehe nicht, das ist wahr, aber das ist nicht die Essenz der Botschaft. Ja, Gott hat Regeln gegeben, weil er uns liebt und weil er das Beste für uns möchte. Bin mir sicher, ihr alle habt auch Regeln. Ihr habt Regeln zu Hause. Und das nicht, weil ihr Konflikte heraufbeschwören wollt zu Hause, sondern weil ihr sagt, das kann nur funktionieren, wenn es dort irgendwie eine Ordnung gibt. Und so hat Gott das auch gegeben. Aber er sagte, worauf ich aus bin, was mir auf dem Herzen liegt, ist, dass ihr eine Beziehung mit mir habt. Und dass Versöhnung stattfinden kann. Und das ist, was Paulus immer wieder verkündigt hat. Und auch aufgrund der Reaktion, die Lydia nachher zeigt, habe ich, das ist, was bei ihr angekommen ist. Das ist, was sie erkannt hat und gehört hat. Und sie erkannte auch, diese Botschaft ist nicht bloß für alle anderen. Oh ja, mein Nachbar da oder dieser Kunde, der sollte das mal hören. Der braucht das unbedingt. Sondern sie erkannte, hey, das ist für mich. Und du möchtest in meinem Herzen wirken. Und auch wenn sie bisher schon die Gewohnheit hatte, an diese Stätte des Gebets zu gehen, war sie bisher nicht verändert gewesen. Sie war, wir wissen nicht, wie lange schon, zu diesem Gottesdienst gekommen. Aber an dem Tag öffnete der Herr ihr Herz und sie verstand und sie glaubte an Jesus Christus. Wir können noch so häufig in den Gottesdienst gehen. Die Frage ist nicht, wie häufig sitze ich da, sondern was passiert in meinem Herzen, wenn ich Gottes Wort höre. Lydia achtete auf das, was gesagt wurde. Und sie, der Herr gebrauchte das, ihr Herz zu öffnen. Dieser Ausdruck, wir kommen gleich zurück zur Apostelgeschichte 16, finden wir ganz am Ende von Lukas. Das ist der gleiche Autor und er hat das gleiche Wort gebraucht. In Lukas 24, im letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums, da finden wir den auferstandenen Jesus, der mit seinen Jüngern redete. Und es heißt in Lukas 24, Verse 45 bis 47. dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Die haben das die ganze Zeit vorher gehört, aber jetzt öffnete er ihnen das Verständnis. Und es wurde so, das, so passt das alles zusammen. Das war der Teil, der fehlte. Und ich hoffe, der Herr hat schon dein Verständnis geöffnet, zu sagen, ja, das ist nicht einfach nur irgendwelche Worte, das ist nicht einfach nur, was wir regelmäßig im Gottesdienst hören, sondern das ist Gottes Botschaft an mich. Und sie hörte dieses. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, dass Gott den Verstand öffnet? Warum ist es wichtig, dass wir es zu Herzen nehmen? Rein der Verstand ändert uns nicht. Weil wir wissen viele Sachen, aber das ändert uns nicht. Wir wissen, ich sollte genügend Gemüse essen. Ist gut für mich. Oh, okay, jetzt esse ich 3/4 meiner Nahrung ist Gemüse. Wer macht das? Ich weiß, ich sollte mich mehr bewegen. Und alle gehen nachher zu Fuß nach Hause, weil sie sagen, oh, ich brauche noch diese Bewegung. Nein, wir wissen so viele Sachen. Ja, eigentlich sollte ich. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich es mache. Und hier war es so, Lydia hörte das und sie wusste, das ist nicht nur ein eigentlich. Das heißt, Gott wirkte an ihr und brachte die Motivation. Die Motivation, diesem zu befolgen. Und die ist abgeleitet von Gottes Motivation zu uns, dass er uns liebt und dass er das Beste für uns möchte. Ich habe das einmal so veranschaulicht. Gott kommt zu uns, er geht mit uns und bringt uns zu sich. Und wenn wir das verstehen, zu sagen, hey, das soll die Motivation sein, warum ich tue, was ich tue. Und was hat das Ganze mit Muttertag zu tun, beziehungsweise warum reden wir das gerade an einem solchen Sonntag? Weil manchmal, wenn wir nur auf die direkten Ergebnisse schauen, wir sagen, lohnt sich das? Warum soll ich das machen? Was motiviert mich, Tag für Tag meine Aufgabe zu erfüllen? Was vielleicht von keinem anderen gesehen wird und was vielleicht die Kinder gar nicht schätzen. Aber zu verstehen, was uns motiviert, ist, dass Gott uns geliebt hat, dass er zu uns gekommen ist und dass er uns dann nicht im Stich lässt, selbst wenn andere das nicht sehen, selbst wenn wir uns im Stich gelassen fühlen, selbst wenn wir schwere Zeiten durchmachen, er geht mit uns. Und auch am Ende verlässt er uns nicht, sondern er ist gekommen, um uns zu sich zu holen, damit wir auch sein werden, wo Jesus hingegangen ist. Das ist, was Gottes Wunsch war, warum er gekommen ist. Er ist extra zu uns gekommen, weil er uns nicht einfach auf Abwege hat laufen lassen wollen. Und er ist gekommen, damit er in uns wohnt, damit er bei uns bleibt, damit er mit uns geht, durch dick und dünn. Er hat am Ende des Evangeliums versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Die meisten von uns können das gut zitieren. Können wir auch danach leben. Der Herr ist bei mir. Nicht nur an den guten Tagen. Nicht nur, wenn ich im Gottesdienst sitze. Nicht nur, wenn ich gerade meine stille Zeit mache. Sondern er ist bei mir auch an meinen schlechten Tagen. Wenn er sagt, er ist bei uns alle Tage, dann ist es nicht alle außer, du hast deine stille Zeit nicht gemacht. Alle außer, du hast dich gerade gestritten. Vielleicht fühlen wir dann nicht so Gottes Nähe. Aber er ist da, er ist anwesend. Und ich darf wissen, er ist bei mir. Und seine Anwesenheit beruht nicht auf meiner Treue, auf meiner Konstanz. Er ist da. Manchmal sagt er, hey, komm zurück, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Aber er begleitet uns Und er bringt uns zu sich, wenn wir ihm vertraut haben. Und so hat der Herr ihr Herz angesprochen von Lydia und er möchte unser Herz ansprechen. Und sagen, hey, ich bin auch für dich gekommen. Und ich bin gekommen, um bei dir zu bleiben. Und ich bin gekommen, um dich zu mir zu holen. Unabhängig davon, wie das Leben ausschaut und vielleicht auch ausgeht. Seine Verheißung stehen. Und wir sollen uns immer wieder vor Augen führen. Niemand kümmert sich so um dich, wie der Herr es tut. Er versorgt dich, er schreibt dir und er hilft dir in jeder Situation. Er verlässt uns nicht. Und das ist seine Zusage hier. Er versorgt uns. Und er möchte, dass wir darauf achten. In dem Sinne nicht einfach so, ja, hab's gehört. Mal schauen. Ja, sondern er möchte, dass wir es beherzigen und sagen, hey, das macht einen Unterschied in meinem Leben. Ja. Hab die Geschichte von einem Studenten gehört, da hat der Professor eine Zusage gemacht und hat gesagt, okay, die Prüfung wird schwer, aber ich gebe euch, dass ich lege ein DIN A4 Blatt Papier auf den Boden und du darfst als Hilfsmittel alles mitbringen, was auf das DIN A4 Blatt passt. Und so alle haben überlegt, so ein bisschen ein paar Notizen geschrieben und dahin gelegt und dann drauf geschaut und sagen, wenigstens ein bisschen Unterstützung. Aber da war ein Student, der war völlig entspannt vor der Prüfung. Und der Professor wusste, dass der jetzt nicht der beste Schüler war. Er sagte, wieso bist du so ruhig? Er sagte, du hast doch angeboten, wir dürfen da Hilfe hinstellen. Er sagte, ja, okay. Und dann war er an der Reihe und sollte geprüft werden. Und er sagte, ja, okay, was legst du da hin? Und er sagt, Papa, komm mal rein. Sein Vater war der Professor, der Lehrer, oder wie heißen die, Professor, Meister, wie heißen die, also Professor, Vater von seinem Professor und sagte, Papa, komm mal her, stell dich auf das. Und Papa hat alle Fragen beantwortet und er konnte seine Prüfung bestehen. Ich tippe, an den Unis funktioniert das nicht, also verlass dich nicht darauf, aber verlass dich darauf, dein himmlischer Vater verlässt dich nicht und er ist bei dir und er braucht nicht ein Stück Papier. Er ist da und wir dürfen ihm vertrauen und sagen, Herr, du bist bei mir selbst in der schwierigsten Prüfungssituation. Möge das eine schriftliche Prüfung sein oder möge das eine Prüfung in meinem Leben sein. Eine Herausforderung, die ich gerade durchmache. Vielleicht fühlst du dich ignoriert, vielleicht sogar isoliert, aber Gott möchte sagen, ich habe dich im Blick. Ich sehe dich. Er hat Lydia gesehen und ihr Hingehen gesehen und sagte, ich sende jemanden zu ihr, damit sie das Wort hört und von mir lernt. Und Gott weiß, was du durchgemacht hast, wie es dir gerade geht und besonders auch, was du brauchst. Und dafür will er reden und sagt, achte und ich werde das Herz öffnen, ich werde dir geben, was du benötigst. Höre auf mich. Aber was machen wir dann damit? Wir sollen Gelegenheiten schaffen, dass wir das Wort hören können. Wir sollen es uns ansprechen lassen, dass es nicht nur akustisch gehört ist. Was machen wir dann? Drittens, bekenne den Herrn. Es heißt in Vers 15, ganz am Anfang, ganz kurz und einfach, als sie aber getauft worden war und ihr Haus. Lydia beließ es nicht beim Zuhören, sondern sie reagierte auf das, was sie hörte. Offensichtlich hat sie der Botschaft geglaubt und diese dann in der Taufe bezeugt. Denn, wir haben das heute Morgen auch schon in den Zeugnissen gehört, die Taufe ist eine öffentliche Identifikation mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Und hier ist es einfach nur kurz beschrieben, sie ließ sich taufen und bezeugte damit, ja, ich glaube, Ich glaube, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er mir meine Schuld vergeben hat. Dass er mich angenommen hat, unabhängig von wer ich bin, unabhängig von dem, was ich getan habe, er hat mich angenommen. Und es zeigt auch, sie wollte ihren Glauben nicht geheim halten, sondern das andere von ihrem Glauben erfahren. Sie hat das öffentlich bezeugt. Und das nicht nur sie, sondern es steht hier auch ihr Haus. Und darüber gibt es viele Diskussionen. Und besonders die Diskussion, sind dabei auch Kinder inbegriffen? Und wenn ja, Kinder in welchem Alter? Und die Antwort lautet, vielleicht. Der Ausdruck bezog sich auf den Haushalt und beinhaltete Familienmitglieder, aber auch Angestellte, die mit im Haus wohnten. Und wir wissen nicht, es wird nicht beschrieben, wie alt diese waren, ob sie von vornherein dabei waren, Lydia sie später eingeladen hat. Auf jeden Fall wurden Lydia und ihr Haus getauft. Aber sie wurden von Paulus und seinen Mitarbeitern getauft. Und von ihnen war immer das Verständnis zu sagen, sie müssen gehört haben, sie müssen geglaubt haben, müssen bezeugt haben. Und dann wurden sie auf dieses Zeugnis hin getauft. Das heißt, nee, es waren nicht ganz kleine Neugeborene dabei, die dieses noch nicht haben konnten. Weil das einfach ihre gängige Praxis die ganze Zeit war. Und davon dann abzuleiten, man könnte auch Neugeborene taufen, das gibt der Text einfach nicht her. Sie waren überzeugt, dass diese geglaubt haben und haben getauft. Und die Voraussetzung für die Taufe ist ein glaubwürdiges Zeugnis, dass wir unser Vertrauen in Jesus Christus gesetzt haben. Deswegen handhaben wir es so, wie ihr es hier heute Morgen auch schon gehört habt, dass wir die Zeugnisse hören. Dass wir fordern, dass die, die sich taufen lassen wollen, dass sie es uns sagen. Was haben sie mit dem Herrn erlebt? Haben sie erkannt, dass sie Jesus Christus brauchen? Und haben sie eine Entscheidung getroffen, ihr Vertrauen in Jesus Christus zu setzen? Und das ist, was auch bei ihnen der Fall war und gewirkt hat. Aber mit dieser Beschreibung, Lydia und ihr Haus, zeigt es uns auch, welchen Einfluss ihr Leben dann auf andere hatte. Seien es Kinder gewesen, ist ein Mann dabei, wir wissen es nicht, waren es die Angestellten gewesen, auf jeden Fall ist sie mit ihrem Glauben nicht alleine geblieben. Sondern Gott hat dieses gebraucht, dass auch andere an ihn glauben. Natürlich ist das keine Garantie, dass alle in der Familie oder alle im Umfeld zum Glauben kommen. Aber wir haben einen großen Einfluss. Und der Einfluss ist besonders groß, wenn ich den Glauben zu Hause auslebe. Und deswegen heißt es auch, sie und ihr Haus, die sie ständig beobachtet haben, die haben etwas an ihr gesehen, von ihr gehört und waren dann selber so beeinflusst. Und das war mit ein Grund, warum ich gerade diese Stelle für heute ausgesucht habe. Gerade Mütter. Niemand hat einen größeren Einfluss auf den Glauben der Kinder als ihr. Weil ihr seid die meiste Zeit mit ihnen. Klar, der Herr muss es tun. Aber dass wir dieses Vertrauen haben, zu sagen, Gott, du möchtest mich gebrauchen, um andere zu prägen. Nein, es ist nicht ein Automatismus. Aber wenn ich das auslebe, wenn andere an mir sehen können, Kinder, aber auch Nachbarn, Freunde, wie auch immer unser Haushalt aussieht, dass wir einen prägenden Einfluss haben, dass andere den Herrn an uns erkennen können. Zeige ich in meinem Verhalten, dass Glaube und Gemeinde wichtig sind? Oder was hören Sie, wenn ich Sonntag aus dem Gottesdienst zurückkomme? Unabhängig davon, ob Sie mit waren oder nicht. Wie war's? Die Person vor mir, die hat wieder so rumgehampelt. Ich wünschte, ich wäre nicht da gewesen. Warum will jemand hingehen? Ja, oder der Prediger, der war wieder viel zu lange. Die Lieder, die haben mir nicht gefallen. Oder hören wir und sagen, weißt du was, es war gut von Gott zu hören. Und der Herr hat mein Herz aufgetan und hat zu mir geredet. Und ich bin ermutigt von dem, wie Gott wirkt. Und ich habe von einem Beispiel gehört, wo ein Leben verändert wurde. Und ich möchte, dass mein Leben verändert ist. Was hören, was sehen andere an uns? Hören sie, wie ich klage? Oder sehen sie eine freudige Umsetzung? Sehen sie einen Unterschied? Nicht einfach nur den Unterschied, ja, die Person ist sonntagmorgens von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr immer weg. Sondern sagen, die geht weg und sie oder er kommt verändert nach Hause. Das ist, was Gott bewirken möchte. Er möchte, dass unser Leben geformt, geprägt wird von dem, was er uns in seinem Wort sagt. Es geht ihm nicht darum zu sagen, was leisten die für mich, sondern lasse ich mich ansprechen, lasse ich mich verändern und bezeuge ich das. Ja. Ich habe das dann nochmal mit der Taufe so ausgedrückt. Die Taufe ist ein einmaliges Bekenntnis zu Christus. Unser Leben soll eine dauerhafte Bestätigung sein. Wir taufen nicht ständig neu. Wir nehmen das Abendmahl einmal im Monat. Wir taufen nicht einmal im Monat. Eine Taufe ist zu bezeugen, ja, ich habe mein Vertrauen in Christus gesetzt und er ist auch einmal für mich gestorben, begraben und auferstanden. Und ich identifiziere mich mit ihm und sage, ja, ich habe das angenommen und er hat mich neu gemacht. Ich bin eine neue Schöpfung, Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ja, da ist eine Veränderung. Aber dann soll unser Leben zeigen, da ist tatsächlich was anders. Sagen kann das jeder. Leute sagen dir, ja, diesmal mache ich es anders. Diesmal mache ich es besser. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Mag sein, vielleicht auch nicht. Aber wenn wir von innen heraus erneuert sind, wenn Gott uns vergeben hat, dann heißt das nicht, wir sind perfekt, aber dann soll ein Unterschied erkennbar sein. Und sie ließ sich taufen und ihr Haus. Ihr Haus war beeinflusst von ihrem Zeugnis, von ihrem Leben. Wie sieht es mit deinem Zeugnis aus? Nicht als Anklage, sondern als Gelegenheit zu sagen, Herr, wirke du so in mir, damit du erkennbar wirst, dass ich nicht einfach das tue, was ich will, sondern was der Herr möchte. Und dass du mich gebrauchst, unvollkommen wie wir alle sind, aber dass der Herr erkennbar wird. Und wie hat sich das bei ihr geäußert? Im Dienst an den Geschwistern. Letzter Teil von Vers 15. Sie bat und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Das tat sie. Sie diente den Geschwistern oder diene den Geschwistern. Lydia begnügte sich nicht, einfach jetzt dazu zu gehören. Sie wollte dabei sein. Und wir wissen nicht, wann diese Einladung kam, war es, ich habe das erste Mal jetzt diese Botschaft gehört und sofort geglaubt und sofort sie eingeladen. Auf jeden Fall lud sie die Gastprediger zu sich nach Hause ein, bei ihr zu bleiben. Sie wollte Gemeinschaft mit ihnen haben, die Gelegenheit haben, noch mehr zu hören und daraus zu profitieren. Und im Dienst am Nächsten lernen wir selbst am besten. Sie lud sie einfach ein und sagte, ich will noch mehr lernen und das tue ich am besten, wenn ich nicht nur hingehe und ab und an höre, sondern wenn ich das im Leben sehen kann. Mich selbst, einige von euch kennen das, hat mein Jugendpastor vermutlich am meisten geprägt. Warum? Weil ich sonntagmorgens im Gottesdienst war und sonntagnachmittags mit ihm nach Hause gefahren bin. Und bei ihnen war und gesehen habe, wie setzen sie das um, wie leben sie? Und die reden ja anders, als ich es gewohnt war. Die gestalten ihren Nachmittag anders. Sie haben Zeit in Gottes Wort, sie reden darüber, was sie gehört haben. Es war einfach prägende Erfahrung. Und du kannst diese prägende Erfahrung für jemand anders sein. Vielleicht sagst du, ja, ich könnte auch anders sein, wenn ich so jemanden gehabt hätte. Vielleicht hattest du nie so jemanden gehabt, aber du kannst so jemand sein. Und dass wir uns so formen lassen, sagen, Herr, forme mich so, dass das für egal wen, wo ich im Kontakt bin, dass ein Unterschied sichtbar wird. Wenn du den Vers bis zu Ende zugehört hast, dann sagst du vielleicht so, sie nötigte uns. Also Nötigung, das ist ja eine Straftat. Also was hat sie hier angestellt? Klingt irgendwie bedrohlich. Aber sie wird auch gebraucht, als Jesus nach seiner Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern ging, auch in Lukas 24. Ja, und er wollte schon weitergehen und sie bedrängten ihn, sie nötigten ihn zu sagen, komm mit nach Hause. Ja, also das war nicht ein, ich drehe dir den Arm um und wehe, ihr kommt nicht zu mir nach Hause, sondern es war ein, bitte, bitte, wenn ihr gesehen habt, ja, ich bin verändert und ich bin jetzt neu zum Glauben gekommen, dann bin ich doch geistlich neugeboren. Und ein geistlich Neugeborenes lässt du nicht einfach auf der Straße liegen. Also bitte kommt mit. Ja, ihr seid unterwegs, ihr habt kein Zuhause. Ich sehe dieses als Gelegenheit, ich kann meinen Glauben ausleben. Ich kann euch zeigen, dass ich dankbar bin. Ich kann einfach etwas geben. Und das wollte sie gerne tun. Sie diente ihnen. Und hatte dieses einfach auf dem Herzen. Von dem, was sie jetzt empfangen hatte, den Reichtum, der ihr gegeben wurde in der Vergebung, in dem, was Christus für sie gebracht hat, das auch die Dankbarkeit auszudrücken. Und hat praktiziert, was in Galater 6, Vers 6 steht, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Das ist, was sie gemacht hat, zu sagen, hey, ihr habt mir geistlich gedient, ich kann euch geistlich nichts zurückbringen. Ich weiß, wenn Apostel Paulus hier wäre, das Erste, was ich tun würde, ist runtergehen, mich setzen und sagen, Paulus, übernimm du. Ja, wir können ihm nichts beibringen. Und so hat sie gesagt, ich kann euch nicht jetzt was lehren, ich muss noch so viel lernen, aber ich möchte die Gelegenheit dazu geben und ich möchte euch einladen, ich möchte, dass ihr dabei seid und dass ich einfach meine Dankbarkeit auch äußern kann. Offensichtlich war sie ziemlich wohlhabend, dass sie den Platz hatte, auch die Missionare unterzubringen. Aber selbst wenn du das nicht hast, fast jeder kann einladen. Und wenn du sagst, na, nicht zu mir nach Hause, da ist zu wenig Platz, dann finde einen anderen Platz, trefft euch irgendwo. Aber zu sagen, ich will in meinem Leben zeigen, dass mir das Ausleben des Glaubens wichtig ist, dass mir Gemeinschaft wichtig ist, dass ich diese Stärkung brauche und dass ich, so wie ich kann, diese Stärkung auch gerne weitergeben möchte. Sie wollte sich auf jeden Fall mit ihren Mitteln dem Werk des Herrn zur Verfügung stellen. Und so häufig habe ich schon erlebt und erfahren, dass solche Besuche zum großen Segen für einen selber geworden sind. Und das hat dann so gewirkt, dass das war dann nicht einfach nur so mal, okay, jetzt bleibt mal ein paar Tage hier und dann habe ich meine Pflicht getan und dann kann ich wieder meine Ruhe haben. Ich gehe nochmal ganz kurz zum letzten Vers von Apostelgeschichte 16. Da taucht sie das zweite Mal, das letzte Mal in der Schrift auf. In der Zwischenzeit haben Paulus und Silas gepredigt und in der Stadt und waren ins Gefängnis geworfen worden und sind jetzt entlassen worden, nachdem sie gesungen haben und das Gefängnis kollabiert ist. Und dann haben die Gefängniswärter und die Stadträte gesagt, nee, jetzt geht mal raus. Und da heißt es in Vers 40, als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, das sind Paulus und Silas, gingen sie zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Mittlerweile war Lydias Haus nicht nur, wo Paulus und Silas gewohnt haben, sondern wo die ganze Gemeinde sich getroffen hat. Ja, sie waren bei ihr und anscheinend sind jetzt auch Männer mittlerweile zum Glauben gekommen, denn mit den Brüdern waren sie dort, aber sie waren bei ihr versammelt und haben dort das Wort gehört. Und so hat sie dort auch weiterhin gedient und hat auch die Gemeinde in Philippi dann ermutigt, auch Paulus weiter zu unterstützen. Das lesen wir am Ende vom Philipperbrief, dass sie nicht nur einmal ihm auch finanziell geholfen haben, sondern wiederholt. Was können wir von Lydia lernen? Befolge, was du von Gott gelernt hast, und er wird dich recht leiten. Sie war da, sie wusste, das ist der richtige Ort. Aber sie saß nicht nur da, sondern sie ließ es sich ansprechen. Und sie hat sich damit identifiziert und den Geschwistern gedient. Und wenn wir so Gott wirken lassen, dass wir sagen, okay, ich weiß noch nicht, wohin das alles führt. Und vielleicht kann ich mir im Moment nicht vorstellen, irgendjemand zu mir nach Hause einzuladen. Oder vielleicht kann ich mir nicht vorstellen, jemand anders das weiterzusagen. Aber ich tue das, was ich im Moment weiß. Und ich lasse mich ausrüsten und ich lerne. Und das, was ich lerne, das vertiefe ich, das setze ich um und das gebe ich weiter. Und ich vertraue darauf, was der Herr daraus macht. Und er wird recht leiten. Wir wissen noch nicht mal, wie es weitergegangen ist. Aber wir wissen, dass das Evangelium nicht bei Lydia stehen geblieben ist. Wenn du das Evangelium, die frohe Botschaft von Gottes Vergebung in Jesus Christus, noch nicht selber angenommen hast, lade ich dich ein. Vertraue ihm. Er will dich nicht mit deinem Problem alleine lassen. Er will dich nicht einfach nur belehren. Er will bei dir sein und dir helfen. Und wenn du es angenommen hast, dann nimm auch diese Zusage zu Herzen. Lass ihn dir dienen. Lass ihn dich erfreuen. Und dann gebe das weiter, damit auch andere dieses erleben können. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Beispiel von Lydia. Es wird gar nicht so viel über sie berichtet. Und manchmal denken wir, von uns gäbe es nicht so viel zu berichten. Aber du hast es gesehen, was in ihrem Herzen und in ihrem Haus passiert ist. Und ich bete, Herr, ich bete, dass das Gleiche noch in vielen Herzen und Häusern heutzutage passiert. Dass du den Müttern dazu besonders viel Kraft und Gnade schenkst, in diesem Alltag das auszuleben. Aber dass wir alle uns von dir belehren und verändern lassen und uns von dir gebrauchen lassen, diese Veränderung zu proklamieren, weiterzugeben. Herr, gebrauche du uns persönlich und gebrauche uns als Gemeinde, damit wir einander bestärken können, dass darin so eine Gemeinschaft entsteht wie die Gemeinde in Philippi. Einfach, weil du einer Dame es aufs Herz gelegt hast, zu hören, zu bezeugen und auszuleben. Herr, das können auch wir mit deiner Hilfe. Und so bitte ich dich, wirke du in uns und schließe heute unsere Herzen auf, dass wir das, was wir heute gehört haben, dass wir es umsetzen, dass wir es im Alltag ausleben und dass du sichtbar wirst durch unser Leben und dass du daraus Frucht entstehen lässt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.